Hallo und herzlich willkommen bei B2Pet, dem Podcast für die Heimtierbranche. Mein Name ist Stefan Schlüter. Ich bin Geschäftsführer der Take 5 Media GmbH und Marketing-Experte für die Heimtierbranche. Hier bekommst du exklusive Einblicke in Markttrends, Innovationen und Unternehmensstrategien. Und das direkt von den wichtigsten Playern der Branche. Regelmäßig spreche ich mit führenden Köpfen aus Industrie, Handel und Services über die Themen, die die Heimtierbranche derzeit bewegen. Kompetent, praxisnah und mit echtem Mehrwert für dein Business. Bleib informiert, lass dich inspirieren. Und jetzt geht's los. Viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der aktuellen Folge von B2Pet. Hallo und schön, dass ihr wieder hineinhört. Herzlich willkommen bei unserem B2Pet Special. Ihr hört die Aufzeichnung eines Live-Talks vom 1. Oktober 2025 anlässlich der Veranstaltung Zookauf Insight Get Together. Dort waren wir mit unserem Podcast zu Gast und ich hatte eine Gesprächsrunde mit Jan Ossenbrink, Geschäftsführer der Hunter Gruppe, Martin Beck-Wermert, Sales Director Central Europe Oase GmbH und Steven Zagrodnik, Geschäftsführer der Welzhofer GmbH. Also hören wir direkt mal hinein. Ich wünsche euch viel Vergnügen und spannende Erkenntnisse.
Ja, willkommen zurück. Nachdem es bereits heute um die Sicht auf die Branche und die Perspektive der Verbände auf die Branche, auf die politische Gesamtsituation ging, gehen wir jetzt mal hinein in die gute berufliche Praxis, was die Herstellung betrifft. Und für uns war im Vorfeld natürlich auch die Frage, wie können wir eigentlich rauskitzeln, was für Fachhändler, Fachhändlerinnen nochmal besonders relevant ist, wie sie sich spezialisieren können, wie sie auch durch Spezialisierung am POS oder eben auch online nochmal an Profil gewinnen können und sich erfolgreich aufstellen können. Und dazu können unsere heutigen Talkgäste mit Sicherheit einiges beisteuern, durch ihr Sortiment, aber eben auch durch ihr Engagement für den Fachhandel. Und ich habe vorher mal so ein bisschen überlegt, was ist eigentlich so die Klammer, die gemeinsame Klammer für euch drei? Und das ist eigentlich, es sind alles drei Familienmenschen. Jetzt werden wir gleich mal rausfinden, welche Auswirkungen das vielleicht auf das häusliche Zusammenleben in der Familie hat oder auch das Berufsleben. Aber alle haben irgendwie aufgrund ihrer Vita diese Gemeinsamkeit, alle sind Familienmenschen und bin mal gespannt, ob sich das auch an der einen oder anderen Stelle im Unternehmen wiederfindet. Ja, ich stelle zunächst mal alle drei vor. Einerseits haben wir Steven Zagrodnik da, der mir im Vorfeld schon vorwarf, dass ich mich ohnehin nie an meine Fragen, die ich vorher durchgegeben habe, halte. Und ich werde mal schauen, ob ich dem heute gerecht werden kann. Seit über 20 Jahren ist er in der Branche aktiv, mit einem klaren Fokus auf Markenführung, Vertrieb und einem gelebten Bekenntnis zum Fachhandel. Das wird viele von Ihnen mit Sicherheit freuen. Er ist Geschäftsführer der Welzhofer GmbH. Und das ist ein führender Anbieter für hochwertiges Wildvogelfutter mit den Marken Welzhofer und Donut. Und seit 2022 verantwortet er über die Welzhofer GmbH auch die Marke Fellows, die sich auf nachhaltige Premiumprodukte für Hunde und ja vielleicht irgendwann auch mal für Katzen, Fragezeichen?
Mal sehen.
Spezialisiert hat. Er ist überzeugt, dass der spezialisierte Fachhandel auch in Zukunft eine tragende Rolle spielen kann und richtet die Unternehmensstrategie gezielt auf diesen Vertriebskanal aus. Ein herzliches Willkommen und ein Applaus.
Danke.
So viel zu den Vorschusslorbeeren. Kommen wir hier zu meiner Linken, zu Jan Ossenbrink. Ist seit Anfang des Jahres Geschäftsführer der Hunter Gruppe. Und ist sicherlich vielen von Ihnen und von euch schon begegnet, weil er füllt derzeit, also ich will jetzt nicht sagen, er ist der Coverboy der Heimtierbranche, aber er füllt schon derzeit alle Branchenmedien mit Doppelseitern und das mit gutem Grund, denn natürlich ist er eben auch in die Hunter-Geschäftsführung eingestiegen und hat eine sehr, sehr vielseitige Vita mit viel Erfahrung schon vorzuweisen. 2016 hat er als Unternehmer die Eigenland GmbH mitgegründet. Ein Unternehmen für Transformations- und Entwicklungsprozesse. Er baute es über 7 Jahre auf und veräußerte es 2023 erfolgreich. Zuvor war er in leitenden Funktionen sowohl in familiengeführten Unternehmen als auch bei der Venture Capital Gesellschaft Maschmeyer Group tätig. Und er kennt das Geschäft aus, da geht ein Raunen durch die Menge, und er kennt das Geschäft aus Hersteller- und Händlerperspektive. Er war unter anderem Beiratsmitglied bei Mera, so sind wir uns auch mal letztes Jahr auf der Interzoo begegnet. Und parallel dazu war er über rund 10 Jahre Hochschuldozent und Gutachter. Und jetzt ist es wieder der Familienmensch da. Als Familienmensch vertritt Jan die Philosophie, dass Erfolg nur gemeinsam gelingt, indem man Menschen Orientierung gibt, Sinn stiftet und sie aktiv einbindet. Ich werde gleich auch der Frage nachgehen, inwieweit das auch fürs Ausräumen der Spülmaschine daheim gilt. Herzlich willkommen. Danke. Und last but not least, Martin Beck-Wermert, ebenfalls ein sehr geschätzter Kollege, Sales Director Central Europe der Oase GmbH. Und er hat eben auch nicht nur ein Faible für den wässrigen, für den Bereich, für den Aqua-Bereich, sondern er hat auch ein Faible für Verbandsarbeit, denn er ist stellvertretender Fachgruppenvorsitzender Industrie und Großhandel im ZZF. Und seit über 30 Jahren ist er nicht nur in unserer Branche unterwegs und aktiv, sondern auch im Gartenbereich und im DIY-Segment. Und seine Karriere begann mit einer Ausbildung im Gartenfachhandel im Münsterland, gefolgt von Stationen im Großhandel und der Industrie. Und seit seiner Ausbildung verfolgt ihn die Leidenschaft fürs Wasser. Seit über 2 Jahrzehnten ist er bei der Oase GmbH aktiv, ist im Außendienst gestartet, war dann verantwortlich als regionaler Vertriebsleiter, bevor er nationaler Vertriebsleiter wurde. Und seit 2024 ist er als Vertriebsleiter DACH für die gleichnamige Region verantwortlich. Er führt ein rund 20-köpfiges Vertriebsteam und betreut sowohl den klassischen Zoo- und Gartenfachhandel als auch die Baumarkt- und DIY-Branche sowie Garten- und Landschaftsbauunternehmen. Und er bringt natürlich unter anderem auch durch seine Verbandsarbeit zudem wertvolles Branchenwissen mit ein ins Unternehmen. Und seine Schwerpunkte liegen auf marktorientierter Vertriebsentwicklung, Digitalisierung, Multichannel-Vertrieb sowie zielgruppenspezifischer Kommunikation. Also du bist eine echte Allzweckwaffe. Das ist wunderbar. Schön, dass du auch dabei bist und auch du bist Familienmensch, denn du bist Vater von 4 Kindern und engagierst dich auch privat mit Begeisterung für Natur, Garten und Outdoor-Themen. Also die Gemeinsamkeit eint uns alle, da kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen. Und jetzt geselle ich mich zu euch. Ja, vielleicht mal kurz, wenn man so auf Spezialisierung geht, fangen wir mit dir mal an und mit dem Hause Hunter. Eigentlich bietet das Haus Hunter oder die Marke ja per se schon mal gute Möglichkeiten, sich zu spezialisieren. Wie würdest du das skizzieren in Bezug auf die Marke, das Unternehmen und auch den Mehrwert, den der Fachhandel daraus ziehen kann?
Was uns antreibt, also erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ihr mich alle als Newbie hier so freundlich empfangt. Fragen zu der einen Station werde ich natürlich nicht beantworten. Grundsätzlich, was uns als Hunter antreibt, ist, dass wir Menschen und Tiere glücklich machen wollen. Das ist das im Idealfall, wofür wir alle morgens durch die Tür gehen und abends idealerweise etwas geschafft haben, was darauf einzahlt. Was daraus folgt als Kernkompetenz, wir stehen ja klassisch für, ich sag mal, hochwertige Leinen, Halsbänder, Geschirre, Schlafplätze etc. Da haben wir, das ist natürlich auch unsere DNA, wir kommen ja aus dem Bereich Leder, haben auch noch die Manufaktur in Bielefeld, die wirklich fantastisch ist. Ich liebe das, da reinzugehen, dann die Maschinen und das Leder, das riecht einfach großartig. Natürlich haben wir auch viele Sachen, die wir einkaufen. Und was uns antreibt, ist eben Menschen und Tiere glücklich zu machen, indem wir ihnen Leistungen bieten, die ihnen einen Mehrwert verschaffen. Also ich unterscheide da immer zwischen Rolle Zahler, Mensch, und Rolle Nutzer, das Tier. Und entsprechend bauen wir natürlich unsere Kernkompetenzen idealerweise aus über das, was wir bereits heute haben. Marke Hunter kommt ja sehr stark auch aus dem Hundebereich. Katze, da können wir nochmal überlegen. Katze ist natürlich mit der Marke Stalk jetzt etwas, wo wir in den letzten 2 Jahren etwas gemacht haben, aber auch die Möglichkeit nicht genutzt haben. Das heißt, Kernkompetenz Katze war noch nicht so ausgeprägt. Das haben wir jetzt im Haus verstärkt und wollen dann natürlich mit entsprechenden Artikeln, Kategorieanpassung sehen, dass wir auch den Handel natürlich glücklich machen, dass die Menschen in eure Läden kommen oder online draufgehen und dass wir manchmal vielleicht unsere Kernkompetenz nicht fachlich, also dass uns die Kernkompetenz Menschen und Hunde glücklich zu machen oder Katzen übertragen auf Kategorien, die jeweils Sinn machen für unsere Partner und die dafür bezahlen und die es nutzen.
Also klingt nach einer spannenden und herausfordernden Aufgabe, vor allen Dingen, wenn es darum geht, eben andere Sortimentsbereiche zu erschließen, sich da auch ja das Standing innerhalb der Branche und auch beim Endkunden natürlich zu sichern. Wenn ich jetzt mal hier so in Richtung Gartenteich blicke, vor allen Dingen Gartenteich, Das bietet sich natürlich per se auch an für Spezialisierung, für Know-how-Transfer in Richtung Fachhandel und dann wiederum in Richtung Endkunde. Wo würdest du da Oase verorten? Wo sind da die Stärken, gerade wenn es um Fachhandel geht, um fachlich fundierte Weitergabe von Informationen und auch Produkte, ja, die erklärungsbedürftig sind, die man aber auch sehr gut erklären kann und deren Mehrwert man auch darstellen kann?
Wo fange ich an? Also die Thematik ist, dass wir mit dem Gartenteichsegment als auch mit der Aquaristik ja generell in einer Nische unterwegs sind. Wenn ich mir die Zoofachbranche oder auch Gartenbranche angucke, dann ist das Thema Wasser im Garten oder Aquaristik ja minimal zu dem, was wir sonst im Bereich Hund und Katze uns anschauen. Mit unserem Sortiment Made in Germany bei Oase sind wir immer schon sehr speziell, spezifisch unterwegs gewesen. Es ging uns immer schon um Nachhaltigkeit. Letztendlich aber das, was der Vorredner schon gesagt hat, geht es uns darum, Endkunden glücklich zu machen mit schönen Gärten. Letztendlich sind unsere Produkte an vielen Stellen die technischen Hilfsmittel, um ein tolles Ergebnis zu liefern. Letztendlich ist es, glaube ich, dem Endkunden an vielen Stellen egal, wie ich das Wasser von A nach B bekomme. Wenn ich einen Bachlauf installieren möchte, brauche ich eine Pumpe, die das Wasser fördert. Das Ergebnis muss stimmen. Es geht natürlich um Energieeffizienz, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um wenige Probleme. Der Kunde will es installiert haben, es soll laufen und es soll auch möglichst wenig Aufwand verursachen in Erwartung. Und das steht bei uns immer schon ganz oben auf dem Zettel. Also ob das Teich ist oder auch Aquaristik, es soll pflegeleicht sein, es soll Spaß machen, soll funktionieren. Und so sind wir aufgestellt mit unserem Sortiment, Preiseinstieg, mit der Einstiegsmarke, Mittelpreissegment und letztendlich im High-End-Bereich mit dem Premium-Sortiment. Mhm.
Damit ich jetzt auch ein bisschen dem Anspruch gerecht werde, dass ich eben mich nicht an das Skript halte, noch eine Frage vielleicht.
Gerne.
Oder eine Zwischenfrage in Bezug auf Nachhaltigkeit, weil das hast du gerade angesprochen. Ist es im Moment eigentlich die falsche Zeit dafür? Also falsche Zeit im Sinne von, der Endkonsument guckt viel mehr auf seinen Geldbeutel als auch die Frage, ist das Produkt nachhaltig? Und dann nimmt man doch vielleicht lieber ein Produkt, das nicht Made in Germany ist, aber dafür eben 200 Euro günstiger. Wie ist deine Einschätzung dazu?
Ich glaube, es gibt beides. Es gibt bestimmt die Kunden, die ganz genau aufs Portemonnaie schauen, auf den Geldbeutel schauen und unwissentlich oder vielleicht auch im Schnellkauf zu sagen, okay, ich nehme das günstige Produkt, aber wenn ich mir insbesondere unsere High-End-Produkte angucke, wenn ich jemanden anschaue, der sich einen Schwimmteich baut, einen Koi-Teich baut, der will was Ordentliches haben und der schaut sich das konkret an und ist dann, so sehen wir es auch an den Zahlen, gerade im High-End-Bereich durchaus bereit, ein bisschen mehr auszugeben mit der Sicherheit, das funktioniert, ob das dann abgebildet wird über eine Garantie, über die entsprechende Serviceleistung oder auch in Kombination mit Dienstleistungen, die dann eben Handelspartner bei der Installation mitbringen oder der Gartenlandschaftsgestalter, der dann eben den Full-Service mitbietet, also da wird durchaus Geld ausgegeben.
Wie ist deine Einschätzung dazu? Also einerseits, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, kann mich daran erinnern, wir hatten auch mal einen Talk zum Thema Nachhaltigkeit, da bist du sehr entschieden aufgetreten, auch im Sinne von Zusammenschluss zwischen Industrie und Handel und was man eigentlich mal tun müsste, gemeinsam als Branche. Wie ist einerseits deine Einschätzung dazu und wie kann Welzhofer eben in dem Bereich, in dem Segment auch unterstützen, auch den Fachhandel unterstützen?
Also Nachhaltigkeit ist immer, ehrlich gesagt, wir können schlecht sagen, im Moment ist es kompliziert im Markt, alles ist teuer, wir können nicht alle 3 Wochen unsere Nachhaltigkeitsziele ändern. Ich denke, dass wir als Marken, als Industrie, auch als Menschen insgesamt immer danach streben müssen, Sachen besser zu machen, Sachen nachhaltiger zu machen, nachhaltiger zu wirtschaften, nachhaltiger zu konsumieren. Ich finde es nicht gut, wenn man diesen Drive reinbringt, zu sagen, ah, gerade ist blöd, jetzt mache ich es mal gerade nicht. Als Unternehmen können wir uns das auch nicht leisten, ehrlich gesagt. Als Unternehmen müssen wir glaubwürdig, als Familienunternehmen noch mal mehr, glaubwürdig permanent an diesen Zielen arbeiten. Das betrifft natürlich nicht nur das Thema Energie, das sind auch 1000 kleine Sachen. Also wir haben uns irgendwann mal, als wir mit Fellows stärker im Geschäft waren und die Marke neu gemacht haben, auch schnell die Frage gestellt, wie muss eigentlich eine Verpackung aussehen, eine nachhaltige. Und dann kann man es relativ leicht machen und sagen, wir nehmen das, was alle machen, das ist am günstigsten. Oder wir leisten uns den Luxus, auch wenn man den vielleicht im Moment nicht bezahlt bekommt vom Endkunden, mit Monomaterialien und 100% recycelbaren Folien zu arbeiten, wie wir das bei Welzhofer im Vogelfutterbereich auch schon lange mit Bionetzen machen. Auch da die Frage Bionetz ja oder nein, das ist für uns eine Überzeugungsfrage, ist eine Frage von innerer Haltung und Unternehmenswerten. Und das ist natürlich in einem Familienunternehmen, in dem wir arbeiten, viel einfacher, weil am Ende da ein Mensch steht und sagt, ich finde das richtig. Bei uns steht ein Herr Welzhofer oder eine Familie Welzhofer da. Das ist vermutlich in Konzernen, die nochmal einen anderen Druck haben vielleicht oder andere Ziele haben, ein bisschen komplizierter. Für uns ist es ein Herzensthema, was immer aktuell sein muss.
Ja, und wir hatten letztes Jahr Herrn Welzhofer hier und das ist auch wirklich sehr authentisch. Genau. Also auch wiederum ein Familienmensch und gleichzeitig ein sehr authentischer Unternehmer, sehr traditionell ausgerichtet. Wenn wir uns die Zahlen angucken und also die Marktdaten in Bezug auf dann eben den Bereich Wildvogelfütterung, Ganzjahresfutter, dann haben wir natürlich wirklich da eine Abwärtstendenz. Auf der anderen Seite auch natürlich einen steigenden Wettbewerbsdruck. Wie könnt ihr da als Unternehmen, als Marke, aber auch als Unternehmen den Fachhandel unterstützen? Und ich habe es so verstanden und immer so aufgefasst, dass da gerade Welshofer seine Heimat sieht, also im Fachhandel wirklich auch ja, seinen Erfolg sucht und weiter ausbaut.
Das ist so, indem wir unseren Job machen. Also und auch nicht aufhören, unseren Job zu machen. Das stimmt, der Markt ist gerade komplizierter, was Wildvogel betrifft. Wir sind sicherlich Wachstumsraten zweistellig gewohnt die letzten Jahre. Das ist nicht mehr so. Die Märkte sind teilweise zweistellig rückläufig. Wir trotzdem nicht. Und das ist das Schöne daran. Und das gibt uns, glaube ich, dann auch ein ganzes Stück weit recht, dass wir an dem, was wir glauben, festhalten. Bei uns denkt niemand darüber nach, weniger Support für den Fachhandel zu machen. Bei uns denkt niemand darüber nach, verrückte Vertriebskanäle zu wählen, um irgendwas zu machen. Im Gegenteil, wir sind da relativ stur und versuchen, unseren Stiefel durchzuziehen, den Fachhandel zu supporten, mit Endkunden zu kommunizieren und dort unsere Markenwerte immer wieder zu spielen und einfach das Hobby Wildvogel aktuell zu halten. Wenn wir aus dem Thema Impuls rausfallen und wenn wir irgendwann als Markenhersteller sagen, wir machen auf der Fläche nichts mehr, dann befeuern wir den Abwärtstrend völlig unnötig und wir wollen ja, dass Kunden Spaß mit unseren Produkten haben. Der Hund soll auf einem schönen Bett liegen. Als Gartenbesitzer will man sich den Bachlauf angucken, der wunderbar funktioniert, weil die Oasepumpe eingebaut ist. Und gleichzeitig wollen wir auch eine Vogelvielfalt im Garten haben und die bekommen wir mit Qualitätsprodukten und nicht mit dem Gedanken, wie können wir es jetzt noch ein bisschen optimieren, wie können wir es noch ein bisschen günstiger machen, um irgendeinem kurzfristigen Trend zu folgen. Hm. Das geht auch vorüber. Wir müssen nur dranbleiben.
Ja. Jan, bist du der gleichen Auffassung? Also du hast eben schon mal beschrieben, man geht durch die Produktion, man riecht das Leder, es ist sehr viel Handwerksarbeit dabei. Setzt sich Qualität dann letztendlich durch oder ist es einfach im Moment auch vielleicht eine kleine Durststrecke, die man überstehen muss? Gemäß der Wellenbewegung wird es irgendwann auch mal wieder aufwärts gehen, was eine gewisse Kaufzurückhaltung im Zubehörsegment betrifft?
Also ist die Frage, was wir unter Qualität verstehen. Ich kann ein Preiseinstiegsprodukt auch in sehr guter Qualität anbieten und gleichzeitig so wie Hunter oder dann auch Stylecats, ich sag mal, im eher höherpreisigen Bereich Premium-Produkte. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, also wir setzen unsere Philosophie weiter fort, ganz konsequent. Das ist ein Vorteil am Familienunternehmen. Dann geht es eben nicht ums nächste Quartal oder so, sondern wir sind sehr sicher, dass wir auf keinen Fall an der Qualität irgendetwas reduzieren, dass wir nicht jetzt günstigeres Leder einkaufen oder auch bei den anderen Waren. Das klappt nicht immer so, wie wir wollen. Ja, also der Qualitätsanspruch ist hoch und Qualität setzt sich definitiv durch, wenn wir sie eben auch übertragen auf unterschiedliche Preissegmente. Und unser Ziel ist, dass wir eben unterschiedliche Preissegmente auch abbilden, nicht immer nur mit der Marke Hunter, sondern dass wir da auch schauen, mit welchen Marken können wir welche Preissegmente abbilden, damit das Ziel ist, dass die Menschen in die Geschäfte, in den Handel kommen, unabhängig davon, wie ihre Preisbereitschaft oder auch das zur Verfügung stehende Budget ist. Wir werden aber bei Hunter sicherlich keine Abstriche an Qualität machen, um irgendwie kurzfristig ein paar Euro mehr zu haben, sondern wir glauben daran fest, unseren Weg weiterzugehen. Wir optimieren natürlich an allen möglichen Stellen, das ist ganz klar. Aber Qualität unterm Strich setzt sich sicherlich immer durch.
Und das gilt mit Sicherheit auch für Oase und für euer Haus. Spezialisierung hilft dem Fachhandel. Auf der anderen Seite ist Spezialisierung auch immer beratungsintensiv, erklärungsintensiv. Wie helft ihr da eben auch, was Beratungsqualität betrifft oder was eben auch Unterstützung betrifft? Weil wir alle wissen, Personalmangel auf der Fläche. Gibt es da auch die Möglichkeit eben digital? Ich habe eben schon deine Aufgaben aufgezählt. Das klang so ein bisschen, als würde ich die Aufgaben des Digitalministeriums aufzählen. Also gibt es da vielleicht die Möglichkeit, auch durch digital gestützte Beratung sowohl online als auch im stationären Handel nochmal zu flankieren?
Mit Sicherheit. Und da machen wir heute auch schon vieles. Wir haben, oder wir können nicht wegdiskutieren, das, was du gerade schon gesagt hast. Es gibt die Kaufzurückhaltung, es gibt das Problem Fachkräftemangel auf der Fläche. Das sehen wir bei uns im Handel, sowohl im Zoo als auch im Garten, als auch im DIY. Was wir uns anschauen, aber permanent auch schon die letzten Jahre, ist, wie müssen wir reagieren, wie können wir reagieren. Da fängt es an am Point of Sale, da fängt es an bei den Verpackungen. Was können wir tun, um dem Endkunden und dem Verkäufer auf der Fläche, der nicht immer sofort der Bestgeschulteste ist, die nötigen Argumente, die USPs mitzugeben, damit der oder die relativ einfach dem Endkunden erklären kann, warum diese Pumpe gerade die beste ist. Auf der anderen Seite sind wir seit eh und je mit unserem Schulungskonzept, mit unserer Akademie unterwegs. Wer noch nicht bei uns im Haus in Hörstel war, herzlich willkommen. Wir machen im Dezember, Januar, Februar, März, ich weiß nicht, hunderte von Schulungen, digital, aber auch als Präsenzveranstaltung bei uns in unserem Schulungszentrum mit Betriebsrundgang, mit ganz viel Praxis, wo man auch mal live und in Farbe so eine Pumpe zerlegen, anfassen kann, eine Trommelfilteranlage, die sehr komplex ist, mitmontieren kann, damit man weiß, wovon man redet. Und ich stelle mal die Behauptung auf, der Endkunde merkt das, ob jemand hinter dem Produkt steht, ob der schon mal so eine Pumpe in der Hand hatte oder ob das nur aus dem Katalog oder meinetwegen nur digital abgelesen ist. Und wir machen das am Standort bei uns, aber auch regional in verschiedenen Hotels. Wir machen das digital über verschiedene Formate das ganze Jahr durch. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir auch digital Veranstaltungen anbieten für Endkunden, also jetzt zum Thema Gartenteich, Aquaristik, um die Kunden da zu inspirieren, sich mit den Themen zu beschäftigen. Und das machen wir aber schon seitdem es Oase gibt, und da werden wir auch nicht müde, das zu tun, weil gerade die Leute, die auf der Fläche sind und verkaufen wollen, die müssen da ihren Mann oder ihre Frau stehen, und gerade für Sortimente wie, ich nehme mal bewusst das Thema Gartenteichtechnik, da ist die Erwartungshaltung des Kunden, dass sich der Verkäufer auf der Fläche auskennt, und auch da müssen wir uns nichts vormachen, der Endkunde heutzutage ist gut vorinformiert, der weiß manchmal leider besser Bescheid als die Leute auf der Fläche, die dann auch mal in die Abteilung hin und her hüpfen müssen. Und das ist das, was wir da aktuell tun und auch weiterentwickeln. Also wir schauen gerade jetzt, unsere neuen Seminarunterlagen sind gerade draußen, auch schon gedruckt, dass wir noch mehr Praxis da reinbringen, um eben dem Handel zu helfen. Aber auch als Beispiel das Thema Gartenlandschaftsgestalter ist eine große Zielgruppe von uns, also Spezialisten, Dienstleister, denen wir auch helfen, Teiche zu bauen, wo wir versuchen, diese Leute ans Thema Wasser zu bringen. Weil wenn ein Gartengestalter ein Hausgarten plant und baut, gibt es ganz viele davon. Ich glaube, in Deutschland gibt es 17.000 Gartengestalter, von denen ganz viele Gärten bauen. Viele von denen bauen kein Wasser ein, aber unser Plan ist, die idealerweise auch so zu motivieren, dass die verstanden haben, Wasser gehört in jeden Garten. Ob das ein Schwimmteich, ein Keuteich, ein Quellstein, ein Bachlauf ist. Also das ist so unsere Ansage, da müssen wir hin. Und deswegen schulen wir auch die teilweise sogar in den eigenen Örtlichkeiten mit den Doilers regional, um auch da eben ja, Markt zu entwickeln, ne? Gemeinsamen Markt.
Deutschland wird zum schwimmenden Garten. Wir gucken mal, ihr arbeitet dran. Wenn man jetzt auf Hunter blickt, auch ihr habt natürlich Produkte, da geht es nicht um Technik, da geht es nicht um den Gartenteich, aber es geht natürlich darum, wie passt beispielsweise das Geschirr dem Hund, wie passt die Leine, worauf muss ich eigentlich achten als Hundehalter, als Hundehalterin, welche Handreichungen macht ihr da, welche Unterstützung für den Fachhandel, aber eben auch für den Online-Bereich, weil manches sich natürlich auch auf beiden Wegen gut kommunizieren lässt.
Also wir sind ja treue Partner des Handels, so wollen wir da zumindest agieren. Und wenn ich weiter vorne anfange, wollen wir natürlich eine Marke sein, die Vertrauen schafft zwischen Endkunde und dem Artikel, der da liegt, dass wir dafür sorgen, über Social Media Team, ich glaube, wir haben 250.000 Follower, dass auch wir dort bekannt sind und Traffic erzeugen. Also erstmal, dass die Menschen in das Geschäft kommen und wenn sie was von Hunter sehen, idealerweise sagen, ah, okay, das ist von Hunter, ich habe schon mal irgendwie ein Grundvertrauen dran. Dann haben wir natürlich eine entsprechende Außendienstmannschaft. Kollege Thorsten, bist du da? Genau, mein Kollege Thorsten ist ja da Chef von dem Ganzen, und dort sind die Kolleginnen und Kollegen unterwegs und beraten hinsichtlich Sortiment, wir liefern Content, wir liefern Videos, um auch die Menschen vor Ort zu befähigen, damit klar ist, was ist eigentlich das Besondere an dem Artikel, an dem Geschirr. Im Idealfall entwickeln wir uns dahin, dass jedes Detail, was wir an einem Geschirr zum Beispiel haben, irgendeinen besonderen Nutzen hat. Und dass wir das entsprechend kommunizieren an den Handel, dass wir die befähigen durch Schulungen, Broschüren, Materialien, und dass wir zusätzlich suchen, dass die dafür sorgen, dass die Menschen überhaupt schon in das Geschäft kommen mit dem Ziel, ich möchte ein Geschirr kaufen, natürlich im Idealfall eins von Hunter, das werdet ihr verstehen, und dass wir dann bestmöglich dafür sorgen, die Menschen zu befähigen, dem Kunden auch die relevanten Informationen zu geben und idealerweise selbst auch voll hinter diesem Artikel zu stehen.
Wir haben ja von der Verzahnung der Kanäle, vor allen Dingen im werblichen Bereich gesprochen oder eben auch, wenn es um E-Commerce versus stationär gleich Multichannel geht, aber wenn man jetzt in die heutige Zeit blickt, Chancen, Herausforderungen der Digitalisierung, aber auch der KI nimmt, glaubst du, dass sich da vieles auch nutzbar machen lässt, um vielleicht dem stationären Fachhandel nochmal gute Beratungstools an die Hand zu geben, die vielleicht individueller auch auf den Hund, seine Bedürfnisse ausgerichtet sein können?
Auf jeden Fall, wenn es gut läuft. Wir haben, die Marketingkollegin hatte letzte Woche erst eine Idee, die wir vielleicht zur Interzoo bringen, dann könnt ihr alle das erleben, wie
du wir
dann
auch... Du kannst schon mal den Vorhang lüften, also das ist, wir sind auch unter uns.
Das ist etwas, was wir für uns gerade testen, um es dann auf der Interzoo eben an dem POS als Unterstützung auszuprobieren, was dann idealerweise am POS auch die Menschen, die dort im Handel sind, unterstützt, ob man gerade Zeit für Beratung hat oder nicht. Also da wird das auf jeden Fall helfen. Ich meine, KI ist ja ein ganz spezielles Thema. Also ich weiß nicht, ist jetzt nicht Thema jetzt, aber wir sollten es immer als Chance begreifen. Also ich sehe da viele Sachen auch kritisch, dass man es einfach ungefragt hinnimmt etc. Aber es ist ja schon so, dass wenn ich Samsung, Gemini oder andere Tools habe, dann fragt der Endkunde ja, was soll ich kaufen? Und ich weiß nicht, ob ihr die Werbung kennt, wo Mann oder Frau, weiß ich nicht, in Urlaub fahren will und sagt, wohin? Okay, was soll ich anziehen? Zack, zack, zack. Und zum Schluss, was soll mein Hund für einen Hut oder sowas mitnehmen? Und dann sagt natürlich die KI, was man alles noch anziehen soll und kaufen soll. Da hört das eigene Denken auf. Das sehe ich sehr kritisch. Gleichzeitig können wir uns dem nicht entziehen, sondern müssen gucken, wie können wir es nutzen als gemeinsame Chance für alle Beteiligten.
Ja, also ich wollte jetzt auch keinen...
Du wolltest eine kürzere Antwort, ne?
Ja, na, ich wollte vor allen Dingen auch keinen Exkurs machen in Sachen KI, weil ich wollte dem nächsten Forum des ZZF nicht vorgreifen, weil da wird das sicherlich auch eine große Rolle spielen. Aber toll, dass du schon ein bisschen was rausgelassen hast, das ist gut. Ja, Welzhofer, um mal das Thema wieder auf Welzhofer zu lenken und auch auf die Marke zu lenken, ist ja wirklich mit einem sehr starken Sortimentsfokus aktiv. Jetzt gibt es natürlich noch weitere Marken, die in die Familie aufgenommen wurden. Wie definierst du die Nische eigentlich? Also wenn es jetzt erstmal nur um Welzhofer und / Donut geht, wie definierst du die Nische und was macht euch für den Fachhandel besonders interessant? Und auch da spielt sicherlich das Thema Qualität eine gewisse Rolle.
Vermutlich die entscheidende. In unserer strategischen Ausrichtung ist ja auch ein Stück weit eine Nische. Man kann ja einmal sagen, wir gehen überall hin, wo vogelbegeisterte Menschen zu finden sind. Das machen wir ja eben nicht. Wir sind ja nur im Fachhandel unterwegs und da ist natürlich Qualität das entscheidende Kriterium, ehrlich gesagt. Wenn wir jetzt mal Märkte erschließen wollen, neue Zielgruppen erschließen wollen und auch Kategorien insgesamt entwickeln wollen, geht das sicherlich über einen qualitativen Ansatz am allerbesten, dass das gut funktioniert. Ja, es ist eine Nische. Trotzdem, wenn man mal 10 Jahre lang zurückspult und überlegt, was war 2016, 2015 eigentlich im Wildvogelmarkt los, war der ganzjährig wie heute völlig normal bei jeder Neueinrichtung, war alles nicht so. Im Grunde haben wir das mit einem, ich sag mal, sehr qualitativen Fachhandelsansatz gemeinsam mit dem Fachhandel geschafft, eine Kategorie völlig zu verändern. Also wir haben Verbraucherverhalten völlig geändert von, ich kaufe nur bis März, von sagen wir, September, Oktober bis März im Winter Vogelfutter hin zu einer ganzjährigen Fütterung. Also wir haben ein Hobby entwickelt und das hat ehrlich gesagt sicherlich unsere Spezialisierung zum kleinen Teil mit befähigt. Wir haben versucht, das zu unterstützen, aber der Fachhandel hat es geschafft, ein Verbraucherverhalten vollkommen zu verändern. Also wir machen heute, und das finde ich immer so großartig, wenn man so denkt, ja, sind wir ohnmächtig, haben wir viele Möglichkeiten zu gestalten, machen andere Mächte unser Geschäft oder entscheiden die über irgendwas? Nee, wir machen das alles selber. Und wir können das total leicht entscheiden. Wir haben es bewiesen, im Fachhandel sowas hinzubekommen. Das finde ich total cool. Und darum sind wir auch total optimistisch, wenn wir in Richtung Fellows gehen, Insektenprotein, ändert sich ein Markt. Also können wir den Markt ändern. Wir sind auf ganz vielen Endverbrauchermessen, wo Leute, ist ja auch Nische im Grunde, wo Leute sagen, ja, Insekten ist gar kein Problem für mich. Also ich sag mal, Endkunden auf Endverbrauchermessen sind sowas von offen. Und dann bin ich auf Fachhandelsveranstaltungen und erzähle was über Fellows und Leute sagen, ah, ich habe keine Kunden für Insekten und so weiter. Wir können da total mutig sein. Wir können Märkte selber gestalten. Wir können auch Nischenmärkte aus der Nische rausholen, entwickeln und zu einem völlig normalen Konsumverhalten machen.
Würdest du sagen, dafür ist es oftmals auch erforderlich, weil ich meine, als Einzelkämpfer tut man sich dann mitunter etwas schwerer, als gemeinsam einen Markt zu machen. Und man muss ja auch sagen, dass gerade das Thema Ganzjahresfütterung auch durch Studien, durch Forschungsarbeit fundiert sich verändert hat, durch Verbandsarbeit auch oder Aufklärung seitens der Verbände. Würdest du sagen, da ist eigentlich so eine Branchenanstrengung notwendig, um da noch ein bisschen Vorbehalte vielleicht bei dem einen oder anderen beiseite zu wischen? Oder wie geht man da am besten vor?
Ja, nur. Es geht nur gemeinsam. Also kein sag mal, normaler Industrieplayer hat die Macht, den Markt gegen den Willen aller zu verändern. Also es müssen alle Lust haben mitzumachen. Also, und das ist ja auch eine Frage von Identität im Fachhandel. Wollen wir zum Fachhandel schaffen, ich sag mal, neue Bereiche zu entwickeln, Innovationsführer zu sein, oder wollen wir mal warten, bis sich Entwicklungen in anderen Kanälen quasi gegen uns entwickeln? Und da wir nur im Fachhandel sind, haben wir natürlich ein sehr vitales Interesse daran zu sagen, ey, lass uns das doch gemeinsam im Fachhandel schaffen. Und ich sag mal, wir sind ja mit dem Thema Insekten als Beispiel schon jetzt nicht mehr so ganz am Anfang. Es gibt ja schon seit vielen Jahren Insektenfutter. Wir wissen, dass das alles funktioniert. Und da wir quasi auf Messen und auch online selber sehen, wie bereit der Endverbraucher ist, finde ich, ist das so ein bisschen, das ist wie so ein Elfmeter ohne Torwart. Ne? Also im Grunde müssen wir jetzt nur noch sagen, wir stellen unser Tor da richtig hin. Wir wollen jetzt gemeinsam eine Kategorie neu entwickeln und Innovationsführer im Fachhandel sein. Und dazu versuchen wir ein Angebot zu machen. Alleine schaffen wir das nie. Wir schaffen das mit anderen Marken, also jede Marke, die mitkämpft für ein neues Thema, und natürlich mit unseren Fachhandelspartnern.
Gut, also vor dem Elfmeterpunkt. Jeder ist eingeladen.
Einfach reinschießen und schon führen wir 1-0.
Also genau,
das
genau.
Ist ganz einfach.
Ja, wunderbar. Das ist einfacher als in der Bundesliga. Welzhofer hat 2020 Donut übernommen. Inzwischen seid ihr dann auch auf dem Hundefuttermarkt aktiv. Du hast es schon angesprochen. Weshalb habt ihr euch eben für die Marke, damals noch das Projekt Eat Small, dann jetzt eben Fellows entschieden? Und ist das der Beginn weiterer Akquisitionen?
Also ich komme ja aus dem Bereich Hund-Katze ursprünglich. Wildvogel war so ein Unfall. Bin heute froh, macht mir viel Spaß. Ja, wir haben dann irgendwann mal mit Welzhofer, wir sind ja ein sehr kleines Unternehmen und waren auch zu der Zeit noch viel kleiner, haben dann irgendwann mal die Möglichkeit gehabt, in den Bereich Katzenstreu über einen Zufall, aber auch einen Unfall, so ein bisschen einzusteigen. Und ich dachte mir damals, naja, wenn wir jetzt schon mal Katzenstreu machen, dann schaffen wir vielleicht irgendwann auch endlich wieder was mit Hund und Katze zu machen, was so ein bisschen eher mein Herzensthema natürlich auch war. Und dann ist aber eher ein Zufall gewesen. Dann gab's Corona, und wir haben uns natürlich dann schon Gedanken gemacht, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt in der Bild-Zeitung steht, Corona kommt von Wildvögeln. Da hätte man in der Sekunde den Laden zumachen können, und dann wäre eigentlich vorbei gewesen. Und daraus ist so ein bisschen natürlich auch der Gedanke nochmal entstanden, eigentlich müssten wir uns ein bisschen breiter aufstellen, wir müssten eigentlich noch ein paar andere Sachen mit dazu machen. Und dann war es auch eher ein zufälliger Kontakt über einen Branchenkollegen und über drei Ecken, wo es dann irgendwann hieß, da gibt es in Berlin so ein Startup und die machen da was ganz Cooles, Insektenprotein und so weiter. Und das hat sofort gefunkt. Also bei Herrn Welzhofer, bei mir, wir waren sofort elektrisiert und haben gesagt, wie geil ist das denn bitte? Und wie beschämt ich jetzt als Hunde- und Katzenbesitzer nach Hause gefahren bin, wir haben drei Hunde, drei Katzen, und meiner Frau dann so davon erzählt habe und wir dann eigentlich das erste Mal drüber nachgedacht haben, und wir sind ja natürlich tierlieb, wenn man 6 Tiere zu Hause hat und noch ein Pferd, dann mag man ja Tiere üblicherweise, sonst wäre es irgendwie auch blöd, mit so vielen Tieren zu leben, macht dann keinen Sinn. Haben gesagt, im Grunde ist es total beschämend und peinlich, dass wir uns nie Gedanken darüber gemacht haben, wie eigentlich unsere vielen Tiere ernährt werden. So, und das habe ich lange nicht geteilt. Mein Psychologe hat dazu geraten, das aufzuarbeiten in der Öffentlichkeit.
Ja,
und
deswegen sitzen wir heute hier.
Das ist so eine Therapie sozusagen.
Wir haben jetzt die Couch vergessen.
Wir haben die Couch vergessen, aber wir stellen uns die vor. Und das war so für uns so der Beginn zu sagen, das ist so spannend und wir müssen versuchen, so einen Change hinzubekommen, gemeinsam mit vielen, bei uns im Katalog steht drin, mit Leichtigkeit den Markt verändern. Das klingt natürlich viel leichter, als es in Wirklichkeit ist, aber wir haben dann im Laufe der Zeit Eat Small weiterentwickelt zu Fellows. Und uns war immer wichtig, ein total leichtgängiges, lifestyleiges, schönes Produktsortiment zu schaffen, was quasi ein gesundes Hundefutter in den Vordergrund stellt und nicht zu sehr ideologische Werte zu forcieren. Also wir haben immer gesagt, erstmal muss der Kunde sagen, cooles Futter, gesund, mein Hund mag das. Und dann in der dritten, vierten, fünften Wahrnehmungsebene, ich komme gleich zu deiner Frage noch, zum zweiten Teil deiner Frage. In der dritten, vierten Wahrnehmungsebene kommt dann erst der Punkt, die sind nachhaltig, die sind tierwohlorientiert und ist eigentlich die viel bessere Art, meinen Hund zu füttern. Und sind wieder so von begeistert. Und das ist auch der zweite Teil und zweite Teil deiner Frage. Nee, wir sind nicht auf Raubzug, Firmen zu kaufen. Wir sind viel zu klein. Wir sind eine kleine Bude in Bayern. Wir bemühen uns so gut, wie wir können, aber wir haben jetzt nicht, wir arbeiten halt mit echtem Geld. Also da kommt jetzt nicht jeden Monat ein Investor mit einer Schubkarre und sagt, mach mal irgendwas, sondern bei euch ist auch echtes Geld. Ja, überall ist echtes Geld. Aber es fühlt sich nochmal anders an, wenn du den Inhaber da hast und sagst, Toni, unterschreib hier bitte nochmal den Kredit, weil wir haben eigentlich eine coole Idee, wir wissen nicht, ob das klappt, aber lass mal machen, ist ja eigentlich ganz cool. Darum sind wir nicht auf Raubzug, sondern wir sind auf Überzeugungszug und versuchen halt möglichst viele Menschen, Endverbraucher und Händler davon zu überzeugen, dem Bereich eine Chance zu geben. Weil nur wenn wir dem, ich sag mal, neuen Marken und Ansätzen wirklich einen Raum geben, können sich Bereiche entwickeln. Ja, wir kommen nicht weiter, wenn wir sagen, wir machen jetzt mal zwei Produkte in der letzten Ecke, eine grüne Ecke, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, war immer so ein Thema, wir machen mal eine grüne Ecke, ist im Wording schon scheiße. Eine grüne Ecke ist irgendwo in der Ecke. Also das muss das Zentrum sein. Und das ist die Frage auch, was ist die DNA des Händlers? Was will denn der Händler an dem Tag oder in seinem Geschäft insgesamt seinem Kunden erzählen? Wofür will der denn eigentlich stehen? Und das für irgendwas stehen im Handel ist halt nicht nur das Logo. Mhm. Das ist auch viel Sortiment für mich dabei.
Ja. Wie siehst du das, für etwas stehen im Handel und welche Möglichkeiten hat da Oase? Und dann auch noch die Anschlussfrage. Wir sehen immer mehr, dass es eigentlich dazu führt, die allgemeine Marktsituation, aber auch Chancen, die sich ergeben, dass Unternehmen von ihrer eigentlichen DNA nicht abweichen, aber dass sie vielleicht ein bisschen ergänzen. Also sie gehen dann vielleicht auch mal in ein anderes Segment hinein, sie nehmen vielleicht auch mal eine andere Tierart, eine Tiergruppe mit auf. Wäre sowas für Oase denkbar?
Ist ja schon kontinuierlich passiert. Also wir haben ja zwischenzeitlich auch Terroristik gemacht, aber anknüpfen kann ich trotzdem an diesem Thema. Also wir sind mit unseren Themen in einer völligen Nische. Glücklicherweise, wenn ich Aquaristik und Teich mir angucke, sind das Themen, ich kenne keinen einzigen, der sagt, oh, Garten, Teich oder Wasser im Garten ist nicht schön. Also das begeistert die Menschen. Wir sind in einem kleinen Bereich unterwegs, der in den letzten Jahren abgeebbt ist. Also wir haben vor 20, 25 Jahren haben wir nicht darüber diskutiert, ob wir im Folgejahr 10% Wachstum haben oder 15, da ging es eher 10, 20 oder 30. Das hat sich eingependelt. Wir haben, wie viele im Garten-Freizeitbereich und auch im Heimtierbereich, die Corona-Jahre mitgenommen. Die sind vorzüglich gewesen. Dann kam, oje, wen wundert's, die kleine Flaute nach unten, weil das Thema war, okay, vielleicht auch große Flaute. Das Thema war, es war vorverkauft, es war Geschäft, was vorweggezogen wurde. Und gerade in diesen Zeiten muss man sich, glaube ich, angucken, was kann man denn tun, um Geschäft wieder weiterzuentwickeln. Und ich sagte es eben schon, wir sind beim Point of Sale gerade dabei, an Konzepten zu arbeiten. Wir haben uns gerade im Marketing komplett neu aufgestellt, weil wir ganz einfach gesehen haben, durch die Situation am Markt müssen wir was tun, wir müssen mehr Endkunden erreichen. Wir haben gerade per Social Media haben wir uns ganz neu aufgestellt. Wir haben in diesem Jahr das erste Mal eine unternehmensweite Kampagne gefahren, eine Koi-Kampagne. Haben vielleicht der ein oder andere vielleicht mitbekommen, unter dem großen Schirm der Koi-Teiche mit wunderschönen Koi-Anlagen auf der ganzen Welt. Unter dem Schirm wollen wir natürlich das Thema Wasser im Garten mit antriggern. Das wollen wir fortführen. Und wir sind fest davon überzeugt, wenn wir das angehen mit dem Handel gemeinsam am Point of Sale durch geschulte Mitarbeiter, werden wir diesen Markt wieder neu befeuern. Und das gilt sowohl für das Teichgeschäft als auch für die Aquaristik. Die Zahlen sind ja gerade aus diversen Studien ja eher rückläufig, aber wir glauben fest daran, wenn man daran arbeitet mit dem Handel, wird das wieder sich umkehren. Auch wenn der ein oder andere Handelspartner sagt, okay, ich führe die Sortimente nicht mehr, weil ich habe die Leute nicht, was zum Teil sogar völlig nachvollziehbar ist. Wenn jemand in einem Gartencenter sagt, ich habe einen Teichexperten und der ist in Rente gegangen und ich finde keinen neuen, dann wird es schwierig für den. Auf der anderen Seite sind die Menschen von diesen Themen begeistert und sind auch durchaus bereit, mal weiterzufahren oder dann eben das Thema Hybrid online zu nutzen, da müssen wir nicht über diskutieren, das findet auch statt. Und wir glauben, dass wir diese Trendwende hinbekommen und ja, arbeiten da eben mit den verschiedenen Bausteinen und Stellschrauben gerade dann, diese Kurve zu kriegen. Und ich glaube auch, dass das insbesondere dann mit dem Handel funktioniert, sowohl stationär als auch online. Wir müssen die Endkunden erreichen, da wo sie halt sind.
Und sicherlich ist eure Strategie dann eine ähnliche, also auch zu gucken, wie ist die Erwartungshaltung des Endkunden, wie kann der Fachhandel dann auch nochmal unterstützt werden. Worauf kommt es aus deiner Sicht und auch Erfahrung in der Zusammenarbeit mit dem Fachhandel an, wenn du jetzt aus Hunter-Perspektive das Ganze betrachtest?
Um den Endkunden glücklich zu machen.
Und auch den Fachhändler glücklich zu machen. Darum geht es auch. Wir haben viele Fachhändlerinnen und Fachhändler hier.
Ja, ja. Ich glaube, dass eben die Fachhändler das Gleiche antreibt wie uns, dass wir als erstes den Endkunden glücklich machen, weil wenn der glücklich ist, sind auch wir alle glücklich. Von daher unterstützen wir natürlich oder versuchen darüber zu unterstützen, über die Themen von vorhin, Marke, über Marketing, plus dass durch Traffic und Vertrauen entsteht und dann aber auch, das fängt ja an bei dem Thema Sortiment, Kategorie. Also wir haben bei uns ein Thema, was wir als Initiative haben, das heißt Aufräumen. Also wir räumen komplett auf. Das fängt im Lager an, in der Manufaktur, um einfach auch mehr Tempo zu kriegen wieder, um das Sortiment, was als Antwort auf deine Frage zielt, zu bereinigen und auch gleichzeitig weiterzuentwickeln, damit ihr ein Sortiment habt im Handel, was genau den Bedarf der Endkunden trifft. Und euch dann dazu zu befähigen und Informationen mitzugeben, dass der Endkunde sagt, okay, das möchte ich gerne haben. Im Idealfall ist es auch schnell zu verstehen und schnell zu erklären, was denn das Besondere daran ist. Also da sind wir auch oftmals nicht so gut, wie wir es gerne wären. Ich weiß nicht, ob da das Ostwestfälische durchkommt, ne? Der Nerz wird nach innen getragen, dass wir eben sagen, was ist das Besondere daran? Das fängt ja direkt an schon am POS, an der Auszeichnung des Produktes, an der Verpackung, dass wir ja möglichst schon von alleine verkaufen und parallel dazu dann eben natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die im Handel vor Ort sind, mit Material, Broschüren zu versorgen. Die Besuche sollen auch nicht nur schauen, dass das Regal gut aussieht, sondern sollen auch zuhören, was sind die Fragen, Ideen, Bedürfnisse der Menschen vor Ort. Also ich fahre da auch ab und zu einfach mal mit. Einerseits aus reiner Freude und weil es mir auch Zeit spart, weil ich immer dadurch direkt was lerne, was wir optimieren können.
Also lernen aus der Praxis und dann eben die Zusammenarbeit stärken. Wir haben eben schon mal über das Thema ansatzweise Digitalisierung gesprochen und eine Frage, die ich tatsächlich auch vorbereitet habe, war, welche Rolle spielen denn, ich lese das jetzt mal ab, datengetriebene Vertriebsansätze, Analyse-Tools oder digitale Services in eurer Handelsstrategie, Herr Beck-Wermert? Was sagst du dazu?
Eine weitreichende Frage. Also wir haben da Aufholbedarf, sage ich mal, nutzen natürlich diverse Dinge schon, stellen uns bei ganz vielen Sachen auch gerade neu auf. Wir sind, seit es Internet gibt, auch online unterwegs, haben vertriebsstrategisch auch schon immer diverse Tools gehabt. Es gibt momentan ein Partnerkonzept, wo wir eben die Leistungen des Handels belohnen, bewerten durch ein Ranking und uns anschauen, welche Leistungen erbringt der Händler und für die entsprechenden Leistungen bekommt der Händler entsprechende Konditionen. Das machen wir schon, ich hätte gerade fast gesagt, in dritter Generation. Also wir haben da verschiedene Vertragswerke. Momentan heißt das Elemental Partner Konzept, weil uns eben wichtig ist, dass wir all das, was der Handel tut, sowohl stationär als auch digital, ja, dass das belohnt wird. Und die weiteren digitalen Dinge, dass wir uns natürlich anschauen, sagte ich eben schon, bei Social Media, wie finden wir statt, wo ist der Endkunde unterwegs? Und das sagte ich eben auch schon, der Endkunde ist digital unterwegs, der Endkunde ist auf den Homepages unterwegs. Wir müssen schauen, dass der Endkunde, wenn er unterwegs ist und informiert sich zum Thema Gartenteich, dann soll er und muss er Oase finden. Und wir müssen die sein, die ihn hoffentlich inspiriert haben, hoffentlich auch begeistert haben, dazu zu sagen, okay, jetzt will ich einen Bachlauf oder einen Quellstein oder einen Teich mir bauen oder ich möchte ein Aquarium mir anschaffen. Und im Idealfall ist über den Weg der Endkunde, der ja in seiner Customer Journey ja vielleicht auch zwischendurch schon im Fachhandel war und wieder zurückgesprungen ist und in einem Schaugarten bei einem Gartengestalter und wieder im Laden war und dann nachher zu der Entscheidung kommt, irgendwann auf diesem Weg sollte der Oase schon ein paar Mal berührt haben und wenn die Entscheidung gefällt wird, hoffentlich zu der Erkenntnis kommen, ich muss irgendwas von Oase haben und gehe dann übers Händlerverzeichnis in die Händlerstruktur und wählt dann den Partner seines Vertrauens aus, wo er sich bedienen kann.
Der ideale Weg, also alle Touchpoints irgendwie zu versuchen, in so einer 360-Grad-Perspektive anzusprechen, wobei ich bin immer allergisch, wenn jemand sagt, wir haben ein 360-Grad-Marketing-Konzept, weil das kann man gar nicht haben, so viel Geld kann man gar nicht haben. Aber vielleicht kurz zu Welshofer in der Hinsicht, also wie versucht ihr eigentlich, auch gerade in Zeiten, in denen, also ich will ja jetzt nicht sagen, der Preis ist heiß, aber viele legen eben wirklich Wert auf den Preis, auf den günstigsten Preis, auf das günstigste Produkt oder ihre Wunschmarke zum günstigsten Preis im Internet. Ihr seid online nicht aktiv. Der Online-Vertriebskanal ist jetzt nicht derjenige, der für zumindest die Marke Welshofer eine Rolle spielt. Wie geht ihr mit dem Thema um? Also wie vermittelt ihr eigentlich den Mehrwert, den das Produkt bietet? Und wie suggeriert ihr dem Endkunden oder dokumentiert dem Endkunden, dass es auch im Zweifel sinnvoll ist, mal vielleicht 2-3 Euro mehr auszugeben?
Wir haben einen Online-Shop. Erstmal habe ich voll Lust auf Teich jetzt gerade, ehrlich gesagt. Ich stelle mir das gerade schon so die ganze Zeit vor, was man so alles so machen kann.
Also einen weiteren Garten hast du schon.
Genau, es war auch ein Touchpoint jetzt in dem Sinne für mich. Ja. Danke. Also wir verkaufen online, aber der Unterschied ist eben, dass wir nur im eigenen Online-Shop verkaufen. Mhm. Für uns ist das total wichtig. Es gibt ja einen Einkaufspreis von einem Produkt und einen UVP. Dazwischen gibt es dann eine Marge, wie sie so schön heißt. Und die definiert ja jede Marke selber. Jeder kann sich ja ausdenken, was er wem wie zugesteht. Und als wir uns irgendwann unsere Preisliste gebaut haben und gesagt haben, okay, welche Marge können wir im Handel geben, welche wollen wir dem geben, haben wir natürlich auch überlegt, für welche Kriterien geben wir eigentlich eine Marge. Und für uns war der wichtigste Punkt der Marge, die wir geben, ist die sofortige Verfügbarkeit im Laden. Und aus diesem Grund heraus gibt es im Grunde keine Online-Shops mit Welshofer. Und trotzdem sind wir online aktiv, müssen wir auch. Wir haben auch, als wir den Shop gestartet haben, noch deutlich mehr weiße Flecken in Deutschland gehabt, wo es eben keinen Händler gab. Und dann haben Leute bei uns angerufen und gesagt, Mensch, wo kriege ich denn euer Vogelfutter? Und dann haben wir gesagt, ja, 50 Kilometer entfernt, fährt natürlich keiner. Das heißt, online ist für uns total wichtig. Den direkten Draht zum Endkunden haben ist total wichtig. Ist auch ein ganz spannender Seismograph für eine Entwicklung, ehrlich gesagt. Also wir sagen immer, wenn wir online, unsere Online-Entwicklung spiegelt sich mehr oder weniger, je nachdem wie viel Geld wir da natürlich da investieren können, auch in der Fachhandelsentwicklung wieder. Also wir sehen sehr früh an unserer Online-Entwicklung, ob es ein Problem im Fachhandel gibt für uns oder nicht, weil der Kunde ja der gleiche ist, mehr oder weniger. Es gibt ja keine der oder so Kunde. Kunden machen halt, was wir wollen, logischerweise. Und von daher sind wir auf den Kanälen unterwegs. Für uns ist immer wichtig, dass wir keine verrückten Aktionen machen, dass wir keine Harakiri machen, keine kurzfristig getriebenen Online, sonst irgendwas Maßnahmen, weil wir nicht der Wettbewerber unserer Kunden sein wollen und auch nicht sind. Wir sind eine Ergänzung, wir wollen uns gegenseitig stützen, wir wollen Ankerpunkte setzen, wir wollen Wissen vermitteln, aber wir wollen niemandem das Geschäft wegnehmen. Und darum sind wir keine Konkurrenz. Und das ist uns ganz wichtig.
Vielleicht nochmal kurz, also Das wird viele natürlich hier freuen und auch umtreiben. Auf der anderen Seite nochmal meine Frage in Bezug auf die Kommunikation. Also du hast eben schon mal gesagt, ich kam nach Hause, ich habe dann zu Hause davon erzählt, von dieser Marke oder diesen Produkten. Und dann habe ich erstmal angefangen, ein bisschen nachzudenken, sinngemäß. Wie schaffst du das oder wie schafft ihr das, die Dinge, die dir dann eingefallen sind, eben auch an den Endkunden zu tragen, also wirklich zu vermitteln, hast du darüber eigentlich schon mal nachgedacht, ohne direkt vielleicht mit einer Moralkeule daherzukommen und zu sagen, es ist vielleicht doch ein bisschen verwerflich, ethisch, moralisch, das und das Fleisch zu verfüttern oder wie auch immer man das bezeichnen will. Also wie kann man das Ganze positiv drehen und dann auch noch so vermitteln, dass dann viele Endkunden sagen, okay, Insektenprotein kann ich mir vorstellen.
So wie das alle versuchen. Wir versuchen auf unseren Social-Media-Kanälen, auf unserer Website, da wo wir digital unterwegs sind, unser Wissen zu verbreiten. Versuchen das natürlich positiv zu machen. Wir machen niemandem Vorwürfe. Wir zwingen auch niemanden, unsere Produkte zu kaufen, sondern wir versuchen halt auch die Schönheit des Hobbys einfach auch in den Vordergrund zu stellen. Ja, wir haben Zubehörsortimente auf den Markt gebracht, weil wir gemerkt haben, dass Kunden Wildvogel als Hobby begreifen. Ich habe das vorhin jemandem erzählt. Es gibt bei Facebook Gruppen von Menschen, die sich Urlaubsvertretungen besorgen, die dann wirklich sagen, ich komme aus da und da, ich bin nächste Woche weg. Wer versorgt meine Vögel? Wildvögel, ne? Also das ist kein Spaß.
Cool.
Das gesehen und habe erst gedacht, was ein Quatsch. Aber das war nur ein ganz kurzer Gedanke, weil der nächste Gedanke war natürlich, was ein starkes Engagement, was ein starkes Hobby. Die Leute sagen immer, naja, Wildvogel muss man da nicht füttern, die Leute haben kein Geld, also man muss ja den Vogel nicht füttern. Das ist natürlich richtig, weil man auch gar nicht weiß, ob man immer denselben Vogel füttert. Wenn man nicht gerade ein Rotkehlchen hat, das ist vermutlich das Gleiche, weil es ein anderes Revierverhalten hat, dasselbe in dem Fall sogar. Aber es zeigt, wie stark so ein Hobby einfach geworden ist. Früher war es halt so, dass man im Winter so aus Almosen sozusagen gesagt hat, ich fütter mal die Vögel. Nee, das ist heute ein eigenes Tier in einem erweiterten Wohnfeld. Wenn man ein Haus mit Garten hat oder eine Wohnung, wo man ins Grüne guckt, der Garten gehört auch zum Wohnen dazu. Auch wenn dazwischen eine Tür ist. Trotzdem ist das mein Wohnbereich, in den ich rausgucke. Und das ist ganz toll, wenn man dort jetzt einmal ein artgerechtes Futter hinbekommt. Wir arbeiten jetzt viel mehr mit Nistkästen, weil wir auch ganz umfassend das Thema im Grunde umfassen wollen. Und da gibt es viel Wissen, was man da verbreiten kann. Das haben wir in den letzten Jahren gemeinsam mit dem Handel geschafft. Wir sind sehr viel bei ganz lokalen NGO-Veranstaltungen unterwegs. Man kann sich gar nicht vorstellen, außer Herr Singheiser natürlich, der weiß sowas, was es für regionale Vogelgruppen und Sachen gibt. Das ist unvorstellbar. Kannten wir gar nicht, bis wir vor 2 Jahren einen Vogelverrückten eingestellt haben, der das alles kennt und der da total Bock hat, hinzugehen und dort die Marke Welzhofer permanent zu vertreten. Das sind Kanäle, wo man niemals rankommt. Auch ganz viele Leute hoffen wir, das ist zumindest die Hoffnung für unser Investment, Marke Welzhofer ranführen, an den Fachhandel ranführen, an unsere Online-Kanäle ranführen. Ja, um möglichst viele Menschen zu begeistern.
Ja, spannende Insights auf jeden Fall und gut zu wissen, dass niemand gezwungen ist, eure Produkte zu kaufen. Das Gleiche gilt ja auch für die Marke Hunter. Niemand ist gezwungen, Hunter-Produkte zu kaufen, aber wie schafft ihr es eben, die USPs der Marke zu kommunizieren, die Mehrwerte zu kommunizieren, auch wenn es gerade um Themen wie Qualität geht und der Preis nicht das einzig ausschlaggebende Argument ist? Und zweiter Teil der Frage, wie schafft ihr es auch vielleicht, die Endverbraucher zu erreichen, die kurz vor einer Kaufentscheidung stehen, aber die noch ein bisschen aufschieben, die sagen, also hier dieses Hundebett, das ist doch eigentlich noch gut. Also eine Saison oder eine halbe Saison, die kriege ich noch hin. Also wie könnt ihr da für Inspiration sorgen?
Ich überlege die ganze Zeit.
Ob du dir einen Teich leistest demnächst.
Ein Vogelhaus.
Genau, Vogelhaus. Und dass die Katzenpopulation ja steigt und das führt zu sinkenden Vögelbeständen. Ne? Und wie du das handelst, so. Das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Ja. Vielleicht lass uns da nochmal schnell, weil du willst ja jetzt Katze machen, mhm. dann fressen die das von euch, dann wird die Katzenpopulation
ich steigen, dir das
aber
Abend.
Die Vögel. Ne?
Ich glaube, das muss ich noch verstehen. Das gibt irgendwann natürliches Gleichgewicht, mit Sicherheit.
Ja, schon. Ne? Ja.
Aber ich habe auch, hab auch eine kurze Ergänzung dazu. Also da, wo gegessen wird, muss auch getrunken werden. Also wenn in so einem schönen Garten dann ein Quellstein, ein Bachlauf, ein Gartenteich ist, da haben wir diese Verknüpfung wieder. Also
das stimmt.
Sollte man mal mit reinwerfen, also dieses Thema Wasser im Garten wertet auf, also einmal auch aus dem Aspekt.
Auf jeden Fall.
Also nicht zu verkennen, ist gar nicht nur als Scherz gedacht.
Ne? Also mir kommt das Ganze jetzt auch eher vor wie ein Workshop und nicht so sehr wie ein Talk. Und ich glaube, da werden noch ganz viele Ideen heute Abend im Nachgang gemeinsam gewälzt, besprochen und vorangebracht.
Ja, genau. Also das ist dann nochmal das Gleiche, wo gegessen wird, muss auch getrunken werden.
Ne? Ja, also das trifft da auch zu. Okay.
Was war deine Frage? Nein.
Ich bin total beruhigt.
Gut, dass du noch. Also wir machen Produktbundles, das ist schon mal klar. USP-Kommunikation, erstmal müssen wir ja genau wissen, was sind unsere USPs? Das bedeutet für mich immer zu schauen, was sind die möglichen Mehrwerte und Nutzen, die wir bieten für Käufer oder Nutzer. Dann muss das natürlich für die auch total wichtig sein. Aber es nützt nichts, wenn wir denken, das ist ein USP, das ist für die aber irrelevant. Also versuchen wir als erstes immer zu kennen, um salopp zu sagen, worauf fahren die gerade ab? Und das dann auch zu kommunizieren. Und das machen wir schon, aber wir haben in den letzten Wochen, Monaten entdeckt, dass da echt noch mehr geht. Also kaum einer wusste, dass wir in Bielefeld eine Manufaktur haben und wirklich mit Hand alle Lederprodukte machen. Und wir haben direkt davor einen eigenen Shop. Also ich gehe da auch immer schön rein und wir testen die Produkte. Ich liebe den Handel. Und selbst unser Shop vorne, denen war das nicht klar, dass du gehst durch zwei Türen, das sind 10 Meter, dann stehst du in der Manufaktur. Also das ist ein USP, den wir zum Beispiel viel zu wenig gespielt haben über alle Medien. Also 360 Grad machen wir natürlich auch nicht. Aber wir versuchen natürlich alle Medien, online, offline, Video, Content-Produktion. Wir haben zwei Creator, die entsprechend Content kreieren, der auch zur Verfügung steht, um diese USPs zu transportieren auf eine lockere, leichte Art und Weise. Die Aufmerksamkeitsspanne ist ja super kurz. Das ist auch je nach Zielgruppe unterschiedlich, wie lang die ist oder je nach Medien. Aber der erste Schritt ist, dass wir überhaupt genau nochmal wissen, was sind da die USPs. Das fängt an bei Made in Germany, was wir viel zu wenig kommuniziert haben. Das kommt jetzt natürlich auf die Verpackung und in die Kommunikation. Dann integrieren wir Menschen, die idealerweise das über uns sagen, was wir selber erzählen würden. Also ne, wir geben ihnen die Möglichkeit zu erzählen, was die USPs von Hunter von uns sind und schreiben sie zusätzlich natürlich in die Broschüren und die Kommunikation, versuchen, dass unsere Vertriebler, die Kollegen ja letztendlich auch in der Lage sind, das kurz und präzise zu kommunizieren, weil ihr müsst euch von ganz vielen, hier sind 3 und vielen anderen merken, was ist jetzt das Besondere daran. Ne? Und dann müssen wir in der Lage sein, es auch kurz und präzise rüberzubringen und auch merkfähig zu machen. Plus, dass wir es eben Verpackung etc. oder das, was vielleicht, wenn es gut läuft, zu Interzug kommt an unserem eigenen Stand, darüber zu kommunizieren.
Ja, ja, ich werde da sein. Ich werde da sein.
Aber wenn alle kommen, Thorsten, du bist auch da, ne? Da ist er weg. So, und also wir sehen zu, dass wir es bis dahin haben.
Sehr gut. Ja, und es ist natürlich immer die Herausforderung, im Idealfall in 3 Schlagworten ein Produkt seine besonderen Eigenschaften zu skizzieren, aber viele Hersteller schaffen das natürlich auch.
Nein, das ist KI. Ich lasse das. Also weil KI nivelliert ja die nötige Kompetenz im Marketing- und Vertriebsbereich. Also wenn du ein gutes Produkt hast, aber keine Ahnung von Marketing, Vertrieb, dann ballerst du das rein in deine KI, kriegst du zumindest einen Text, Video, anderen Content. Ich glaube aber gleichzeitig, dass dieses Kontextsensitive, was nur wir Menschen begreifen können, dazu führt, dass idealerweise wir kurze, knackige USPs haben, die nicht austauschbar sind, wie wir sind innovativ, wir sind traditionell. Das ist ja so selbstverständlich. Und die Leine hält, wenn ein starker Hund dran zieht. Das sind alles so Basics. Ne? Eure Pumpe läuft ein paar Jahre und mit euch sind die Vögel gesund, munter und vital und fliegen länger als mit anderem Futter. Weiß ich nicht. So, aber das sind ja Basics, stimmt, ne?
Ich glaube, du wirst nämlich als Texter überall noch angefragt, ja. Nein, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Also es fehlt dann irgendwie natürlich die Einschätzung des Menschen, die menschliche Komponente. Und das ist, habe ich eben auch im Gespräch nach dem vorangegangenen Talk gesagt, das ist irgendwie für mich noch das Tröstliche, dass ich den Eindruck habe, ohne den Menschen geht es eben nicht. Und sie bedienen können, mit ihr umgehen können oder lernen, gewisse Vorbehalte deinerseits kann ich durchaus teilen und verstehen. Das ist sicherlich noch etwas, worum es geht. Mit Blick auf die Uhr. Wir sind schon fast durch.
Waschmaschine, du antwortest als Erster.
Ich mach weiter. Vielleicht eine letzte Frage oder eine Blitzrunde. Damit sind wir wieder bei der Waschmaschine. Die blitzschnell reinigt und sauber macht. Bitte vervollständige den Satz. Ein starker Fachhandel braucht heute vor allem
Vertrauen in sich selbst und Klarheit, was man will und was man nicht will. Wie viel sollte ich antworten?
Das war geschliffen. Das war gut. Das okay. War gut. Perfekt. So, nun zu dir und zum Thema Gartenteich. Ein starker Fachhandel braucht heute vor allem
selbiges und eine starke passende Marke dazu.
Wie zum Beispiel?
Oase.
Ja, also ich glaube, hier werden nachher noch irgendwelche Gefälligkeiten. Nun zu dir.
Ich würde den Satz beenden mit braucht Mut und Identität.
Wunderbar. In dem Sinne bedanke ich mich herzlich bei euch. Und eine starke Veranstaltung und ein starker Talk braucht starke Gäste. Und das wart ihr heute auf jeden Fall. Und ihr seid sehr, nicht nur eloquent, sondern eben auf der anderen Seite auch sehr sympathisch und wisst auch meine teils launigen Bemerkungen gut einzuordnen. In dem Sinne, herzlichen Dank.
Dank dir.
Danke auch. Danke.